Gott möchte uns dazu ermutigen, und er will das auch, dass unser Wesen, unser Charakter sich immer zu Jesus hin verändert. Dass wir ihm immer ähnlicher werden. Dass wir unsere eigene Bestimmung zum ersten Mal entdecken und dann immer wieder es bestätigt bekommen. Wenn wir ihn kennen, und je mehr wir ihn, Jesus, kennen, umso mehr werden wir auch ihm ähnlicher werden. Christen sind in erster Linie Nachfolger von Jesus und er ist unser Vorbild. Ich habe für heute einen ungewöhnlichen Text für die Predigt mir ausgesucht. Den lesen wir gleich, oder ich lese es euch vor. Aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt vor seinem Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Ich bete. Himmlischer Vater, was für ein sperriger Satz. Was willst du uns damit sagen? Was heißt das für uns, dass wir zu dir schauen mit aufgedecktem Angesicht? Dass wir verklärt werden vor deinem Bild. Wir bitten dich darum, dass du uns das erklärst. Und wir stellen uns hinter dein Wort in der Bedürftigkeit und der Bitte, dass du hineinsprichst in unser Leben und dieses Wort für uns heute persönlich und als Gemeinde lebendig machst. Amen. Dieser Wunsch, Jesus ähnlicher werden, müsste eigentlich in jedem Christen verankert sein. Wenn man den Wunsch nicht hat, da hat man was Grundsätzliches nicht verstanden. Dann hat man nicht verstanden, was bedeutet überhaupt Christ zu sein. Dann hat man nicht wirklich zu Jesus gefunden, nicht wirklich so eine Lebenswende erlebt, eine Umkehr. Dann ist man vielleicht ein Namenschrist, aber kein lebendiger Christ. Dann hat man vielleicht noch nie im Leben gesagt, Jesus, ich bitte mehr von dir in meinem Leben, dass sich das in meinem Leben niederschlägt. Ich habe riesige Probleme in meinem Leben, aber ich möchte, dass du in mir, während ich diese Probleme habe und meistere, zu erkennen bist. Jesus ähnlicher werden. Dazu drei Gedanken. Warum sollen wir Jesus ähnlicher werden? Weil der himmlische Vater das so will. Weil die Welt das auch braucht. Von uns. Weil der Heilige Geist uns dabei hilft. Warum sollen wir uns damit befassen? Das ist ganz einfach. Jesus wurde Mensch. Er kam auf diese Welt. Und er hat das Evangelium gebracht. Gott macht Menschen menschlicher, indem er die, die Jesus nachfolgen, ihm ähnlicher macht. Erinnert euch an die ersten Seiten der Bibel. Da ist die Rede von der Schöpfungsgeschichte. Gott hat das und das und das geschaffen in 6 Tagen. Am 7. hat er ausgeruht. Aber was hat er gesagt nach jedem Schöpfungsakt? Und Gott sah und sagte, dass es gut war. Er sah, dass es gut war. Und das hat sich aber verändert. Das Bild des Guten, was Gott geschaffen hat, auch im Menschen, hat sich dadurch verändert, dass Menschen ungehorsam geworden sind und die sogenannte Erbsünde begangen haben und haben gesagt, sie wollen auf eigene Faust. Sie wollen Gott ähnlich werden, aber in dem Sinne, dass sie die Macht haben. Und dadurch haben sie sich von Gott entfernt. Und Gott, und davon erzählt uns das Alte Testament, hat versucht, die Menschen, die gefallen waren, zu restaurieren. Dass sie sich umwandeln. Und er hat am Volk Israel schwerst gearbeitet. Ich muss sagen, nicht besonders erfolgreich. Deshalb war die letzte Option, die Karte, die Gott gezogen hat, Jesus, seinen Sohn, für uns zu geben. Gott tat alles, um uns zu verändern. Der Apostel Johannes schreibt, wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Durch Jesus Christus, durch das Evangelium, können wir das ergreifen, was Gott uns schenken wollte, nämlich die Errettung von der Sünde und ein neues Leben mit Gott. So zu leben, wie Christus gelebt hat. Und der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Gleich sein dem Bild seines Sohnes. Das will der Vater im Himmel für mein Leben und für dein Leben, für das Leben eines jeden Christen. Gleich sein dem Bild seines Sohnes. Mit dem Tag unserer Umkehr, Hinwendung zu Gott oder Bekehrung, egal wie wir das benennen, beginnt dieser Prozess, auf Jesus zu schauen, ihn, so wie er ist und sich offenbart hat, aufzusaugen, aufzunehmen und zu ihm aufzuschauen, um ihm immer ähnlicher zu werden. Dass wir wie ein Schwamm getränkt werden von dem, was Jesus ist, was er uns gebracht hat in seinem Evangelium. Dass es nur so tropft aus uns. Dass wir das nicht mehr für uns halten können, sondern dass wir das abgeben anderen Menschen, die dursten nach Gott und nach Frieden des Herzens. Gott will, dass du Jesus ähnlicher wirst, dass du seinem Vorbild folgst, dass du dich darauf einlässt. Und das ist mehr als ein Opfer. Das wird manchmal verwechselt. Das ist Hingabe. Es geht im letzten Sinne um eine leidenschaftliche Hingabe an Gott. Nicht um ein Opfer. Ja, ich muss das. Ich will es eigentlich nicht, aber ich muss. Opfer ist schon gut. Aber Hingabe ist viel, viel besser. Das wünscht sich Gott von uns. Wenn wir mit Och und Ach und viel Krach irgendwas an uns verändern lassen, ich würde sagen, es ist nicht verkehrt. Aber es wäre viel besser und viel schöner, wenn wir das mit Liebe, mit Hingabe tun würden. Hingabe beinhaltet nämlich einen Herrschaftswechsel. Bis jetzt habe ich mein Leben bestimmt. Alles, was ich tat oder nicht tat. Aber jetzt soll das Christus für mich tun. Und das soll sich im Leben eines Christen so lange fortsetzen, bis einer nicht mehr hier lebt. Bis er abgerufen wurde oder bis Jesus wiederkommt. Herrschaftswechsel. Ich lasse zu, dass Gott mir in allen Dingen sagt, wie lange es geht, dass ich ihm gehöre, dass Jesus auf dem Thron meines Lebens sitzt, dass er die Regie führt und nicht ich selbst. Ich gebe mich hin. Ich gehöre Gott. Kleine Geschichte. Ein Huhn und ein Schwein sind auf Wanderschaft. Huhn könnt ihr, ja? Das, was in den Reintopf kommt. Ach nein, das ist gackert und rumläuft und so weiter. Und die beiden, Huhn und Schwein, das sind keine besondere Artverwandte, aber die waren einmal auf Wanderschaft. Und sie kamen einmal in eine Gegend, da herrschte eine große Hungersnot. Da geht es den beiden so zu den Herzen, dass sie sich überlegen, was könnten wir diese Menschen tun? Und dann kam der Huhn auf eine glorreiche Idee. Ich weiß, ich denke, wir geben den Menschen Eier mit Schinken. Nach einem längeren Nachdenken antwortete das Schwein, naja, für ist das vielleicht ein Opfer, aber für mich wär das eine große Hingabe. Ja, denn Hingabe kostet Leben. So ist es auch bei uns. Der Vater im Himmel will Hingabe. Mutter Teresa, wisst, wer das war? Eine Nonne, katholische Kirche, Indien, sterbende arme Menschen in Kalkutta. Sie hat sie von den Straßen gesammelt und ihnen ein Sterben in Würde ermöglicht. Sie hat einmal zu ihren Ordensschwestern gesagt, Weil wir Ordensleute sind, liegt unsere eigene Berufung nicht darin, für die Aussätzigen oder Sterbenden zu sorgen, sondern Jesus anzugehören. Und daraus ergibt sich alles andere. Aus unserer Hingabe an Gott ergibt sich alles, was wir tun oder lassen als Christen. Ich finde das Wort ziemlich schwergewichtig. Gehören wir ihm, ergibt sich daraus alles andere. Das ist der Grund, warum wir Jesus ähnlicher werden sollten. Das will der Vater im Himmel. Nun, warum sollen wir Jünger Jesu werden? Weil diese Welt es braucht, um an Jesus Christus zu glauben. Die Welt braucht die Jünger, die Welt braucht uns. Ohne Christen würden sie an Jesus nicht glauben. Sagt mal, wie habt ihr Jesus kennengelernt? Bitte? Fernseher? Bitte? Alpha-Kurs. Okay, andere Antworten. Das ist nicht zufriedenstellend für mich. Bitte? Freizeit. Kinderfreizeit. Noch was? Sonntagsschule? Oma? Durch eine Frage von jemandem, wo bleibst du, wenn du gestorben bist? Noch welche? Konfirmation, okay. Zeltevangelisation. Okay, gut, ich merke, ihr seid hier alle auf einem guten Weg gewesen. Auf jeden Fall. Ja, das war nicht so zufriedenstellend für mich. Auf jeden Fall ergibt sich aus all dem, was ihr gesagt habt, folgende Antwort. Ihr seid zum Glauben an Jesus Christus gekommen, weil jemand euch das auch, das Evangelium gesagt hat. Stimmt? Egal wo. Ohne dass jemand euch das gesagt hätte, wäret ihr heute nicht hier. Wie glaubwürdig wirken wir auf Menschen, die uns kennen? Sind wir für sie eine Werbung für Gott, für Jesus, für das Evangelium? Bringen sie das dazu? Oder bewegt sie das dazu? Begeistert sie das so, dass sie auch Jesu Nachfolger möchten wollen? Wie glaubwürdig wirken wir, wenn wir unsere Schulden nicht bezahlen? Wenn wir Geliehenes nicht zurückgeben? Wenn wir über unseren eigenen Ehepartner schlecht reden? Ist es glaubwürdig für einen Christen? Hallo, ich würde ein klares Nein erwarten. Nein, das ist überhaupt nicht glaubwürdig. Wie glaubwürdig ist unser christliches Leben? Wir sollen das tun, was Jesus tun würde. Wie gehen wir mit Menschen um, die unsere Gäste hier in der Gemeinde sind? Wie nehmen die uns wahr? Wie gehen wir miteinander um? Welchen Eindruck von uns bekommen diejenigen, die uns zu Hause besuchen oder hier in der Gemeinde? Ein Beispiel, ein Farbiger wünschte sich, in eine New Yorker Gemeinde aufgenommen zu werden. Er hat das dem Pfarrer erzählt, dem Pastor, der reagierte total reserviert drauf und sagte, tja, da bin ich mir, Mr. Jones, nicht so ganz sicher, ob es unseren Gemeindemitgliedern recht sein würde. Ich schlage vor, sie gehen erstmal nach Hause und beten und machen sich darüber Gedanken, was denn der allmächtige Gott dazu zu sagen hat. Ein paar Tage später kam dieser Mann zurück und er sagte, Herr Pfarrer, ich habe Ihren Rat befolgt. Ich habe gebetet, ich sprach mit Gott über diese Sache und er sagte zu mir Folgendes, Mr. Jones, bedenke, dass es sich hier um eine sehr exklusive Gemeinde handelt. Du wirst wahrscheinlich nicht hineingenommen. Ich selbst versuche schon seit vielen Jahren, da hineinzukommen. Bis jetzt ist es mir nicht gelungen. Ich habe auch drüber gelacht. Und lache immer noch. Aber das ist doch todtraurig, oder? Und ich würde sagen, das passiert öfter, als wir denken. Weil die Christen gemein denken, die wären was ganz Besonderes, Aber in solchen Situationen, was machen sie? Sie enttarnen sich als ein liebloses Haufen. Eine schreckliche Wirklichkeit in vielen Kirchen und Gemeinden. Der Allmächtige darf nicht hineinkommen. Wie anders kann Gemeinde Jesu aussehen, wenn sich Menschen von Jesu Wesen verändern lassen? Wenn sie sich fragen, was würde Jesus tun? In dieser Situation. Ein Raphael war ein Student und noch nicht lange Christ. Er suchte nach einer Gemeinde und er kam an einem Sonntag in eine Gemeinde, die in der Nähe der Uni war. Und das war im Sommer. Er war barfuß in einem T-Shirt mit einer ganz komischen Aufschrift und ausgefranste Jeans. Als er die Kirche betrat, hat er festgestellt, alle Plätze sind irgendwie besetzt. Er ging so in der Mitte nach vorne, schaute sich um und kein Platz. Er setzte sich direkt vor der Kanzel mit überkreuzten Beinen und lauschte der Predigt zu. Die Gemeinde nahm das ungnädig zur Kenntnis. Auf einmal stand einer der Ältesten auf, ging nach vorne und alle fragten sich, was kommt jetzt? Wird er den rausschmeißen oder was? Nein, er setzte sich bei ihm und hat auch der Predigt gelauscht. Und allen war auf einmal klar, was er damit bezweckte. Er wollte dem Mann das Gefühl vermitteln, dass er dazugehört. Dass er dazugehört, dass er nicht wie ein Aussätziger da sitzen sollte. Er wollte ihn einbinden in das Geschehen dieser Gemeinde. Und das hat die Gemeindemitglieder zutiefst bewegt. Mich würde das auch bewegen. Wenn wir das begreifen, dann würden wir das tun, was Jesus tun würde. Ich würde sagen, Jesus würde sich auch hinsetzen dort und ihn einbinden in diese Gemeinschaft. Nun, wir wissen, dass Gott es will, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass die Welt uns braucht und dann, wie geschieht diese Veränderung? Dieser Text noch einmal in einer anderen Übersetzung. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Schön, dieser Text, oder? Gibt es auch andere Übersetzungen, die geben das auch sehr gut wieder. Offensichtlich geschieht Veränderung da, wo wir die Herrlichkeit Gottes sehen oder uns diese Herrlichkeit Gottes aussetzen. Wenn wir beten, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir gemeinsam mit anderen Christen in der Bibel lesen oder wenn wir mit ihnen zusammen beten. Veränderung geschieht dadurch, dass der Heilige Geist uns die Herrlichkeit Jesu zeigt. Paulus knüpft hier an eine Geschichte aus dem Alten Testament an. Kennt ihr Mose aus dem Alten Testament mit zwei Hörnern? Quatsch, wurde so gemalt. Aber Mose, der das Volk Gottes Israel geführt hat oder herausgeführt hat aus Ägypten. Was ist mit ihm passiert? Der ist einmal auf einen Berg gestiegen. Der Berg hieß Horeb, ganz genau. Und als er zurückkam, er hatte dort eine Begegnung mit Gott. Sein Gesicht leuchtete, strahlte. Warum? Weil er Gott begegnet ist. Die Herrlichkeit Gottes hat ihn so erfüllt, dass das Volk Israel sah, mit dem Mann ist was passiert. Er strahlte Gottes Herrlichkeit. Es gibt viele Menschen, die diese Herrlichkeit nicht sehen oder nicht spüren. Sie ist verborgen. Sie sehen Jesus nicht, sie haben keine Ahnung von ihm. Und wir lesen im 2. Korintherbrief, die Botschaft Jesus Christus, dass Jesus Christus unsere Rettung ist, bleibt nur für die dunkel, die verloren sind. Diese Ungläubigen hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie das helle Licht dieser Botschaft und die Herrlichkeit Christi nicht sehen können. Was hindert uns daran, dass wir die Herrlichkeit Gottes nicht sehen? Die Verlorenheit, die Sünde. Und selbst wenn wir Christen sind und in die Sünden verfallen, dann dann ist das ein Störfaktor. Da können wir uns der Herrlichkeit Gottes nicht aussetzen, weil das zwischen uns und Gott wie ein Vorhang kommt auf einmal. Aber wir sollen uns immer wieder die Herrlichkeit Gottes aussetzen. Eines Tages im Johannesevangelium kamen Griechen und sie wollten gerne Jesus sehen. Und dann hat man gesagt, der Philippus sagte zu Andreas und Philippus und Andreas sagten Jesus das weiter und Jesus antwortete, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird, dass er sich zeigt, den Menschen. Wie sieht diese Herrlichkeit aus? Wir wissen, dass Jesus vor den Toren Jerusalems dann gestorben ist. Gelitten und gestorben unter Pontius Pilatus, wie das im Glaubensbekenntnis steht, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, hinaufgefahren in den Himmel. Das Kreuz Jesu und seine Auferstehung, das bleibt ein Geheimnis für uns. Aber Jesus kennenlernen, seine Herrlichkeit kennenlernen, bedeutet, diesem Gekreuzigten und Auferstandenen immer wieder zu begegnen. Das habe ich vorher schon erwähnt, aber ich möchte das noch einmal wiederholen und vertiefen. Es ist zwar ein Geheimnis, das wir nicht so wiedergeben können, wie das ist. Wir können es nur versuchen zu beschreiben. Warum passiert das immer wieder, dass Leute am Kreuz die Herrlichkeit Gottes erkennen? Weil Gott es möchte. Er wünscht sich das. Und das zieht sich durch die Kirchengeschichte wie ein roter Faden. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Gemeinden. Eine echte, eine tiefgreifende Veränderung geschieht dort, wo Menschen dem gestorbenen und auferstandenen Christus begegnen. Und das ist nicht nur eine einmalige Geschichte, das ist nur der Anfang der Geschichte, wenn es einmal passiert, so grundlegend, sondern immer wieder Jesus begegnen. Wo sie ihm nicht begegnen, ist zuerst eine echte Bekehrung überhaupt nicht möglich, eine echte Hinwendung zu Gott. Wenn Menschen von dieser Herrlichkeit aber erfasst werden, wo sie ihr Leben Gott anvertrauen, dann beginnt ein neues Leben. Und ab da setzt sich weiter dieser Prozess der Veränderung in das Bild Christi weiter. Das ist aber nicht unser Werk, sagt die Bibel, sondern das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Er arbeitet in uns, aber er arbeitet nicht ohne unsere Einwilligung. Unser Teil ist, dass wir es zulassen. Aber diese Veränderung kann nur durch den Heiligen Geist geschehen, wenn wir uns von ihm ziehen und verändern lassen. Es ist nicht unser Werk. Wir werden verklärt vor seinem Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Diese Veränderung ist ein Prozess und es geschieht in immer neuen Augenblicken, in denen wir uns Gott aussetzen, in aller Stille, in denen wir beten, auf ihn hören, in der Bibel lesen. Hier geht es um ein Wachstum, um eine Veränderung und das braucht Zeit. Und kein Christ wird es jemals auslernen. Und es gibt Rückschläge, ich behaupte bei allen Christen. Und Reife eines Christen ist immer ein Ergebnis vom Wachstum und Zeit. Der Heilige Geist arbeitet an unserem Charakter. Wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit in die andere. Und der Heilige Geist, dieser Heilige Geist, schreibt in unser Herzen hinein, was Gott will. Und wenn wir es merken und zulassen, dann verändert uns das. Er verklärt uns in das Bild Jesu Christi. Wie können wir Jesus ähnlicher werden? Wenn Jesus die Nummer eins in unserem Leben ist, wenn wir uns Gott aussetzen im Gebet, indem wir in der Bibel lesen. Wie kann man es beschreiben? Stell dir vor, jemand würde sagen, ab sofort versuche ich Beethoven zu sein. Wo ist die geschlossene hier in der Nähe? Da würde man sagen, hallo, da ist die Adresse für dich. Ja? Schreibe eine Symphonie, die so schön ist wie die 9. Na, sagen wir mal die 10. Die gibt es gar nicht. Ja? Oder komponiere ein Klavierkonzert. 5 gibt es, aber ein 6. fehlt noch. Das ist unmöglich. Da kann einer zwar behaupten, er wäre Beethoven, aber er schafft es nicht. Also, wie können wir jemals ein Leben wie Jesus führen? Unmöglich. Alleine der Gedanke daran ist lächerlich. Wir werden nie so sein wie Jesus. Wir schaffen es auch nicht, wie Beethoven zu sein. Wenn der Geist Beethovens aber einen Menschen durchdringen würde mit seinen ganzen Begabungen, dann hätten wir vielleicht eine geringe Chance, ein bisschen von ihm zu haben. Wenn der Geist Gottes uns durchdringen würde oder durchdringt, dann können wir nicht so sein wie Jesus, aber wir können ein bisschen von ihm, so wie er sein. Und das kann sich fortsetzen und verändern in unserem Leben. Wir werden verklärt vor seinem Bild von einer Herrlichkeit in die andere. Oder wie es hier, und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Und das alles kommt vom Heiligen Geist. Es geht also darum, es zu verstehen, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dass er uns über lange Strecke im Leben verändern möchte. Die Frage ist nur, ob wir es zulassen, dass Gott auch Zugriff hat auf unseren Charakter. Also ich würde sagen, hier gilt nicht Datenschutz. Da können wir Gott es erlauben. Er hat Zugriff auf unsere Daten, sage ich mal, auf das, was uns als Persönlichkeit ausmacht. Auf alles, das Geistliche, Geistige, Körperliche, alles. Und dann kann er uns verklären, verändern, verwandeln, so dass wir seinem Bild immer ähnlicher werden. Der Heilige Geist schreibt in unsere Herzen. Gott möchte, dass wir ihm ähnlich sind. Ich schließe damit mit diesem Bild. Ihr kennt die Raupe, die fette Raupe. Ich will sie nicht haben, auch nicht auf meinem Teller frittiert. Auf jeden Fall ist es, so eine Raupe kann nicht fliegen, das wissen wir. Aber das Faszinierende bei einer Raupe ist, dass sie wodurch Metamorphose verändert werden kann, aus einer Raupe in ein Kokon, aus dem Kokon kommt auf einmal ein wunderbarer Schmetterling. Der Schöpfer hat das in dieser Raupe als ein was Geheimnisvolles eingelegt. Etwas, was keiner vermutet auf den ersten Blick. Sie kann auf einmal fliegen. Heißt aber nicht mehr Raupe, sondern Schmetterling. Wenn ein Mensch sich auf Gott einlässt und Christ wird, spricht die Bibel von einer Neugeburt. Paulus schreibt, darum ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich möchte zum Schluss euch nochmal das wiederholen und mit euch ein kurzes Experiment machen. Betrachtet das nicht als wissenschaftliches Experiment. Das ist ein Bild. Seht ihr hier die 4 Punkte? Ja? Bitte 30 Sekunden lang in diese Punkte schauen, ohne zu blinzeln, ohne zu schielen. Guckt in diese 4 Punkte, auf diese 4 Punkte. Macht jetzt die Augen zu. Ich hoffe, ihr seht was. Jeden Tag ein bisschen sterben, damit er groß wird, damit wir verwandelt werden in sein Bild. Wir hören jetzt auf das Lied Jesus nimmt zu.
Jeden Tag ein Stückchen sterben, loszulassen, was nicht hält. Vieles muss noch anders werden, bis es passt in Gottes Welt. Manche Träume muss ich lassen, Wünsche bleiben. Mir bleibt nichts als zu vertrauen, dass du meine Sehnsucht stillst. Jesus, nimm zu in meinem Leben. Jesus, mein Herz will ich dir geben. Du sollst wachsen und ich muss kleiner werden. Jesus, nimm du in mir zu. Der äußere Mensch zerfällt. Lass den inneren Menschen wachsen. Stärke das, was ewig hält. Was wertvoll ist in deinen Augen, gilt in dieser Welt nicht viel. Doch ich gehe auf dieser Reise dir, Jesus, bis ans Ziel. Oh, Jesus, nimm zu in meinem Leben. Jesus, mein Herz will ich dir geben. Du sollst wachsen und ich muss kleiner werden. Will ich dir geben, du sollst wachsen.